Servus, grüß dir und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolliger. Mein Name ist Zeni Savané und er ist mir zugeschaltet, Österreichs Top-Sommelier René Kolliger. Und wir sind in dieser Folge zu zweit, weil wir uns einem Herzensthema widmen, also einem Land, was wir lieben, weil es so ein gewisses Lebensgefühl vermittelt. Und zwar Bella Italia, unser Nachbarland Italien. Es geht über die Grenze und zwar ganz genau und ganz spezifisch ins Chianti. Und ich sage dann mal in Klammern auch Chianti Classico. Wir werden dann vom René noch lernen, welche Unterschiede es da gibt. Und ich freue mich wirklich sehr auf diese Folge, werde viel lernen. Buongiorno, René. Ciao, ciao bello.
Einen wunderschönen guten Tag aus der steirischen Toskana, wie sie immer fälschlicherweise genannt wird. Wir sind natürlich viel schöner als die Toskana, aber die Toskana ist wirklich ein Gebiet, das ich liebe und ab und zu immer ein bisschen vernachlässige. Aber wir schauen jetzt wieder mal drauf, was es Neues, weil du bist ja vor Ort gewesen. Du hast ja die News aus der Toskana. Und wir werden jetzt wieder mal drauf schauen und ja, ich freue mich schon auf deine Geschichten, was es Neues gibt. Du warst ja bei einem der weltberühmtesten Weinproduzierenden Bauern in der Toskana und da tut es ja auch einiges. Das Thema Bio, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema fantastische Weine. Jetzt freue ich mich schon kurz einmal, was du da zum Erzählen hast.
Ja, tatsächlich natürlich viel und ich glaube auch, das werden wir nicht in einer Folge schaffen, weil ich wiederum möchte ja auch was von dir lernen. Ich habe einfach gemerkt, Chianti Classico, überhaupt natürlich Italien, italienische Weine und auch Rebsorten, das hat man so schon im Kopf, man kennt sich ein bisschen aus, aber nicht richtig gut. Also ich habe einfach gemerkt, ich bin da nicht sattelfest und deswegen möchte ich, ja, ich möchte glaube ich in der ersten Folge, dass du alles das, was ich erlebt habe, mit deinem Fachwissen so untermalst, dass ich das alles besser greifen kann und auch die Zuhörer. Und ich würde in der zweiten Folge dann wirklich sehr, 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 sehr gerne Richtung Winzer, Richtung Weingüter gehen, richtig detailliert. Was haben sie auch für Weine? Das machen wir aber dann tatsächlich nächste Woche, weil wir noch sehr, 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 sehr viel aufzubereiten haben. Ich habe wirklich viel mitgebracht und da werden wir noch was Spannendes nachliefern. Was soll ich jetzt aber jetzt schon mal erzählen zur Toskana und zum Chianti? Ich fange mal an. Als Weinliebhaberin, eben als Weintrinkerin und auch bekennende Rotweinliebhaberin ist das natürlich eine Pflichtregion. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin nicht sattelfest und ich bin auch ein paar Mal auf die Nase gefallen. Ich bin nicht immer happy gewesen mit Chianti Classico. Das ist jetzt gar nicht unbedingt jetzt auf die Qualität oder die Art, wie es produziert wird, den Geschmack oder so gemünzt, sondern das ist einfach, dass ich mich nicht auskannte, dass ich nicht differenzieren konnte, wie ich es zum Beispiel in der wunderschönen Südsteiermark kann. Und wenn ich das sagen darf, ich möchte den Vergleich immer mal wieder schon gerne heranziehen, dass die Südsteiermark so ein bisschen die steirische Toskana oder die österreichische Toskana ist, denn sie ist wirklich schön und in ihrem, ich sag mal, Mikroklima oder in gewissen Ecken, ich erkenne das wieder, ich finde das sehr schön. Jetzt schon mal der erste Riesenunterschied, wenn wir schon von riesig und Größe sprechen, ist, dass ich in der Toskana erlebt habe, dass die Weingüter wirklich wahnsinnig groß sind. Also 300 Hektar standen da zum Beispiel dann auf einmal im Raum oder wurden in den Mund genommen. Und das ist wirklich, wirklich etwas, das ist natürlich eine andere Dimension. Ja, da ist viel Tradition, Familiengeschichte, auch die gleichen generationsübergreifenden Themen, also auch bei Generationswechsel und dann eben die Umstellung auch zu Bio, die mir begegnet ist. Das ist alles passiert, während ich wirklich im Epizentrum war, im Chianti Classico. Also ich habe mich wirklich nur in dem Gebiet mit dem schwarzen Hahn aufgehalten. Also die Städte Florenz und Siena, kann man, wenn man so will, sagen, die begrenzen den Norden mit Florenz und den Süden mit Siena, so das Chianti Classico Gebiet. Und die sind sich nicht besonders grün, Das ist so eine typische Stadtfeindschaft über Jahrhunderte in der Vergangenheit vor allem gewesen. Und sie haben sich natürlich auch um das Territorium immer so ein bisschen gestritten. Und irgendwann hieß es, so, jetzt werden wir uns das mal ausmachen, wem was gehört, also welche Region, welche Ländereien bis zu welcher Grenze, wenn man so will, gehören zu Florenz und welche zu Siena. Die Florentiner haben damals, es sollte ein Hahnenrennen werden. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Also kein Hahnenkampf, sondern ein Rennen von Hähnen. Und die Florentiner haben einen schwarzen Hahn auserwählt, den sie nicht gefüttert haben. Das war ihre Strategie, weil sie gehofft haben, der wird dann sehr hungrig, sehr früh Kikeriki machen, weil der durfte losrennen, das waren die Spielregeln. Der Hahn darf losrennen, wenn er Kikeriki schreit, also wenn er sagt, so jetzt ist Tagesanbruch, bei Tagesanbruch darf der Hahn loslaufen. Und bis dahin, wo er kommt, wird dann die Landesgrenze oder die Stadtgrenze, Staatsgrenze, wie auch immer, von Florenz sein. Die, weiß nicht, ob man es Sieneser sagt, haben sich dazu entschlossen, einen weißen Hahn zu nehmen, den sie sehr, sehr gut gefüttert haben, weil sie gehofft haben, der wird wohl genährt, topfit sein am nächsten Tag. Der war aber dann leider etwas müde und hat später Kikeriki gerufen, weil er ein bisschen länger geschlafen hat.
Gewaltig.
Deswegen hat der schwarze Hahn viel mehr Meter gemacht, also ist viel weiter gekommen
Ja?
und dort, wo die sich getroffen haben, war dann die Grenze und deswegen aber der Gallonero, weil der gewonnen hat. Der schwarze Hahn und mehr Ländereien quasi für Florenz erlaufen hat, weil er früher Kikeriki gemacht hat und nicht so viel gegessen hatte. So die Geschichte, die mir dort überliefert wurde.
Eine
Jetzt
gewaltige
du.
Geschichte. Das heißt, mit vollem Bauch ist nicht gut laufen. Das finde ich
Und zu lange
super.
schlafen.
Ja. Also deswegen wenig schlafen, wenig essen, dann kriegst du viele Ländereien. Ja, ich finde, die Geschichte ist cool. Der Gallonero, aber tolle
Und da
Geschichte.
merkt man wirklich, und jetzt vor allem Chianti, Chianti Classico, und da merkt man einfach, das ist so viel. Ich meine, natürlich ist es viel. Es ist ein Riesenland, es ist ein Weinland, es ist ein Genießerland und dann noch Weingüter. Deswegen werden wir das auch in zwei Folgen aufteilen, weil das schafft man nicht. Das kann man nicht alles immer im Kopf haben. Und ja, also was ist deine erste Begegnung vielleicht mit dem Chianti Classico gewesen? War das Teil der Ausbildung? Und wenn ja, in welcher Stufe?
Meine erste Begegnung mit Chianti Classico war ein richtig grauslicher Chianti.
Wie man so schön sagt,
Wie
ja.
man, genau, bei uns in der Steiermark bestellt man immer, und das ist was ich richtig cool finde, dass das Chianti, das Gebiet Chianti, ist ja auch eine fantastische Marke geworden. Weil viele Österreicher, die ein Glas italienischen Rotwein bestellen, bestellen sie halt immer einen Chianti oder Chianti. Und wissen ja oft gar nicht, dass das in Sangiovese ist, oder wissen ja auch gar nicht, was da drin ist. Aber man assoziiert einfach mit der Herkunft, mit dem Gebiet, ein Glas Rotwein, das vernünftig ist, das eine schöne Frucht hat und das einfach funktioniert. So. Und dann hat man was Südliches im Glas und früher, also seinerzeit, das ist ja, ich schätze mal 25 Jahre her, hatte ich auch so ein wunderbares Glas. Ich weiß den Prozent nicht mehr, das war halt richtig grauslich. Aber jetzt bin ich halt draufgekommen im Laufe der Jahre, dass ich das Gebiet lieben gelernt habe mit seiner Rebsorte Sangiovese, natürlich dann auch im weiteren Sinne der Toskana mit seinen Super Toskens. Und da gibt es ja dann, also ich glaube, über die Super Toskanesen müssen wir eine eigene Folge machen, weil das ist ja dann, wenn man so will, das Spannendste überhaupt, dass man seine Urrebsorte vergisst, auf internationale Rebsorten baut, weil man einfach nicht mehr in ein Raster reinkommen will. Und da kann man dann auch den Rückschluss wieder auf die Steiermark ziehen, dass ein Raster gut ist, aber ab und zu ein bisschen ausbrechen auch nicht schadet.
Ja, genau. Und wenn dann quasi dir noch die internationale Welt, vor allem natürlich auch USA, die Toskana lieben, das habe ich vor Ort gesehen, die dort unterwegs sind, Weinreisen machen, verkosten, die dir dann quasi auch noch helfen mit dem Begriff Supertaskens und das zu einem eigenen Marketingbegriff wird, und die quasi blind dann zugreifen, wenn ein Weinhändler, ein Sommelier, ein Gastronom im Restaurant sagt, so hier, das ist ein Super Tuscan, das hilft natürlich. Lass uns das gerne mit in die zweite Folge nehmen, denn jeder Winzer hat im Grunde genommen Weine, bei denen er ausbricht, so wie du sagst, bei denen er nicht in das Cluster, in das Raster, in die vorgegebenen Sorten oder Mischverhältnisse oder auch Lagen passt und dann sagt, okay, dann ist es was anderes. Und dann kann man dazu, wenn man will, nicht jeder Produzent will das, im Marketing Super Tuscan sagen. Muss man aber nicht. Finde ich super spannend.
Ja, und du hast ja die Amerikaner schon erwähnt, da halt sehr viele Italiener ausgewandert sind nach Amerika, vor allem nach New York, ist halt das Thema italienischer Rotwein und vor allem das Thema Chianti oder Toskana sehr groß bespielt worden. Weil natürlich haben die in Little Italy oder in New York dann sehr viel italienischen Wein getrunken und das war halt natürlich für die Weinwirtschaft ganz wichtig. Weil diese Exporte, was dann gekommen sind nach Amerika, das war überlebenswichtig, weil es wird ja da richtig eine Menge auch an Wein gemacht. Weil wir, das was wir reden und was wir trinken, das ist immer dasselbe. Wir reden immer nur von den Superstar-Weinen, von den sehr guten Weinen, wo es halt nicht, wo es nur ein paar tausend Flaschen gibt. Aber diese Seen an normalen Chiantis, das was ich da vor 25 Jahren getrunken habe, das muss halt auch verkauft werden. Und deswegen ist der Export nach New York gar nicht so unwichtig. Und wenn man bedenkt, ich habe jetzt eine Zahl aus dem Jahr 2016, da waren 5.455 Hektar Rebfläche im Gebiet Chianti Classico und davon sind 286.000 Hektoliter Wein, also nur Chianti Classico erzeugt worden und das muss halt auch verkauft werden. Die Italiener trinken eh schon sehr viel, aber trotzdem, für sie alleine ist es auch zu wenig.
Ja, das ist wirklich eine Riesenzahl.
Ja, das ist.
Es ist wirklich, wirklich viel.
Es ist halt die ganze Steiermark, also es wäre die ganze Steiermark und das nur Chianti Classico und da gibt es dann halt, ich werde mal ganz kurz einmal die Unterzonen ansprechen, weil es gar nicht so wichtig ist, was man gehört hat. Chianti Classico ist natürlich das Ursprungsgebiet für das Chianti und das wurde schon 1932 das erste Mal erwähnt. Dann gibt es, und bitte, ich bin nur halb Italiener, deswegen meine Aussprache wird oft nicht passen, Colli Fiorentini. Dann eben Colli Senesi, Rufina.
Genau, die Hügel von Florenz und die
richtig.
Hügel von Siena, die sich nicht mehr dazu zählen dürfen, also
genau.
Zu Classico. Ja.
Richtig. Und dann eben Rufina, Colli Arentini, Colli Pisane, Mantalpano und Monte Perastoli. Das sind dann alles DOCG-Gebiete, also Denominazione della Regione Controllata Garantita, mit einer bestimmten Herkunft. Und die dürfen dann, ist klar, wenn der Wein aus Colli Pisane kommt, das ist die westliche Unterzone südlich von Pisa, dann dürfen eben, wie bei uns, beim Ortswein oder bei der Herkunft, dann darf Colli Arentini umstehen oder Colli Pisane, weil es eben eine DOCG ist. Die strengste hat natürlich das Gebiet Chianti Classico, weil die haben auch den höchsten Anteil an Sangiovese.
Mhm. Weil das ist wirklich das Epizentrum.
Und da müssen mindestens 80% Sangiovese drinnen sein.
Vielleicht für alle wirklich Unwissenden und damit, das ist überhaupt nicht wertend gemeint, weil das kann jedem passieren. Ich glaube, das passiert auch noch jeden Tag, eben dass Chianti ist Sangiovese. Und nicht Chianti ist die Traube. Du trinkst keinen Chianti-Wein, der wächst nirgendwo. Die Traube zu 80% Sangiovese und in einem ganz, ganz alten Weinbuch, was jetzt hier quasi links gerade neben mir liegt, war es früher so, dass man den auch mit Weißwein quasi machen durfte. Also die restlichen Prozent durften ein Anteil Weißwein sein. Mir ist erklärt worden, wenn man früher gedacht hat, man macht ihn dadurch leichter, bekömmlicher, weil er vielleicht für viele zu kräftig war. Und mittlerweile ist man aber natürlich draufgekommen, eigentlich sagen wir es mal auf österreichisch Quagel, also Quatsch. Das ist jetzt rein der Rest rote Weinsorten, oder?
Aber auch erst seit 2006. Mhm. Also das ist nicht, bis 2006 durfte man Trebbiano und Malvasia dazugeben. Also das war eine übliche Geschichte und du hast vollkommen recht, um den Wein einfach ein bisschen lebendiger, ein bisschen leichter, ein bisschen frischer zu machen. Und genau das waren dann halt diese Weine, die man halt in der Jugend getrunken hat, weil sie einfach bekömmlich waren. Jetzt, also wie gesagt, 80% Anteil Sangiovese und dann dürfen natürlich andere rote Traubensorten dazukommen. Das wäre zum Beispiel Canaiolo oder Colorino. Und es dürfen auch internationale Rebsorten dazukommen, wie Cabernet Sauvignon
Genau.
Merlot. Und das eben zu maximal 20%. Und das finde ich schon immer sehr spannend. Hauptanteil, also wir wissen immer, dass das, was wir trinken, Sangiovese ist, aber es ist dann eben zur Abrundung oder zur Verfeinerung was anderes dabei.
Oder auch nicht.
Oder auch
Und
nicht.
dann wird's spannend. Also das ist mir jetzt aufgefallen, dass genau eben entweder 20 oder auch 10% hiervon, 10% davon oder 100% Sangiovese, das kann einen wirklichen Unterschied ausmachen. Das weißt du besser als ich, dass natürlich ein Merlot anders, ich sag mal, sich entfaltet in der Kombination mit Sangiovese als jetzt eben der, wie wird er ausgesprochen, Canaiolo.
Canaiolo. Also ich glaube, es wird so ausgesprochen, aber ich glaube schon. Du hast vollkommen recht, natürlich brauchst du ab und zu, wenn man so will, nicht das Wein als Weichmacher, aber der Merlot macht dann immer die Weine ein bisschen weicher, ein bisschen runder. Und ja, am Ende des Tages ist es immer eine Philosophiefrage, was will ich? Es gibt aber auch einige Produzenten, die 100% Sangiovese machen. Aber ja, jeder, wie er es dann am besten, was er als beste Interpretation eben denkt für seinen Chianti Classico. Wenn du mich fragst nach meinen Lieblingsweingütern, du warst ja, man, das muss man kurz erzählen, man, du warst ja auf einem Legendenweingut, man, das finde ich schon absolut richtig cool. Brancaia zählt ja zu den top, 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 top Weingütern auf dem Planeten, wenn es um Rotwein geht, und du durftest ja dort sein.
Genau.
Hast du noch
Auch
im
wenn es noch
Kopf?
nicht so, wenn das noch nicht so Jahrhunderte Jahre alte Legenden sind, sondern das ist quasi eine Legende der Neuzeit oder
Ja.
eine Heldenreise, Heldengeschichte der Neuzeit. Denn die haben genau, ja, wie du auch erwähnt hast, es ist halt, wann war es jetzt? 1927, das
Ja.
erste Mal erwähnt und so weiter. Also irgendwann war es so, dass die Toskana, wir sind in der Toskana, das muss man immer wieder nochmal erwähnen, also Chianti,
Ja.
Toskana, das ist auch ganz oft, natürlich verwenden wir das Synonym, weil ja, es ist die Region. Aber in der Toskana, ich sag mal, war man jetzt nicht unbedingt arm, also deswegen diese wunderschönen Weingüter, Herrenhäuser, teilweise wirklich wie kleine Schlösschen, überall auf den Hügeln und auch viel Olivenbäume. Das ist natürlich auch ganz wichtig dort, Olivenanbau, und es wird aber viel Landwirtschaft betrieben und nicht eben nur der Fokus auf Wein. Und deswegen gab es auch verlassene Weingüter, es gab Rebstöcke, die nicht gepflegt wurden, es gab ja im Grunde genommen eine Mischlandwirtschaft. Und Brancaia als Schweizer Familie ist im Grunde genommen durch erst den Wunsch, dort wunderschönen Urlaub zu verbringen, hingefahren. Und da kommt wieder mein zweites Leben, nämlich die Touristik ins Spiel. Das ist halt wirklich so, dass man sich in dieses Land, in diese Region, in die Toskana, in Chianti Classico verliebt. Und dann ist daraus ein Weingut entstanden. Und ja, das ist mittlerweile wirklich extrem bekannt.
Ja, also du hast richtig angesprochen, die Toskana ist ja eigentlich und ist ja das älteste Weinbaugebiet. Die ersten Weinhändler hat, ich weiß gar nicht, wie spricht man es aus, 1079 oder 1079?
Ja,
Das ist ja so weit weg.
1079.
1079. Also vor richtig langer Zeit haben die den ersten Weinhandel gemacht. Und das war früher ganz klar, die Kirche war im Fokus, dann waren verschiedene Herrenhäuser im Fokus und natürlich war Wein ein Teil. Sehr viel war natürlich Weizen, Getreide, weil eben alles da unten gewachsen ist, weil Regen da war, weil einfach alles da war. Dann natürlich Olivenöl, das darf man nicht unterschätzen, das ist ein Riesenmarkt und der Wein ist dann eben gekommen. Aber die ersten Weineinzelhändler kamen 1079 und 1282 gab es dann eine erste Zusammenkunft von verschiedenen Weinhändlern, die dann eben so eine Art wie eine Kommune gegründet haben, damit sie eben den Wein verkaufen. Und dann kommt ja das älteste Weingut, das ist Antinori. Giovanni Di Piero Antinori hat 1385, die Zahlen allein sind richtig cool, 1385 das Weingut, wenn man so will, gegründet. Und die haben im 14. Jahrhundert 300.000 Hektoliter Wein gemacht. Das ist gar nicht so wenig.
Ja.
Wie der geschmeckt hat, wissen wir nicht. Aber
Anders.
anscheinend, also, ja, also wie der geschmeckt hat, keine Ahnung. Aber die Zahl die hat mir wirklich gefallen. 1388, warum die das wissen, weiß ich nicht, war der Pro-Kopf-Verbrauch 4 Liter Wein. Ich schätze mal am Tag oder in der Woche, ich weiß nicht. Aber 4 Liter Wein ist vor allem für die Qualität, was da gegeben hat, gar nicht so uninteressant. Weil da siehst du einfach, dass die immer schon eine Kultur gehabt haben. Meine, da haben wir in Österreich wahrscheinlich noch sehr viel Most getrunken und wahrscheinlich Bier, haben die halt 4 Liter Wein pro Kopf verbraucht. Wie gesagt, ich schätze mal, wie wird das immer gerechnet? Am Tag? Na, das war
Ich habe
Wahnsinn.
gedacht, das ist pro Jahr. Aber
Oder
ich, wie gesagt, ich
was
bin
4
nicht der
Liter pro.
Experte. Ich
Ich
kenne
weiß
meinen
es. Ja,
Pro-Kopf-Verbrauch
es ist
am
4 Liter.
Abend.
Ja, 4 Liter am Abend. Aber das ist ja irgendwie, ich meine, es ist ja alles spannend, dass seinerzeit schon so viel, also dass die Geschichte von der Toskana einfach schon so weit zurückgeht und die, natürlich, dann kam eben auch das Brunette Montalcino, dann kamen eben andere Gebiete noch dazu. Und was vielleicht
Super, dass du
wichtig,
die ansprichst. Darf ich da mal
ja,
kurz
unbedingt.
einhaken? Weil das war für mich als Verbraucher, und ja, wir geben es zu, ab und zu oder früher habe ich meine Weine im Supermarkt gekauft. Ich war ja auch jung und bin nicht immer in den Genuss gekommen, in Weinregionen zu reisen. Jetzt ist ja wirklich das Credo, bitte hinfahren zum Winzer, diese wunderschöne Region kennenlernen, seinen Weinkeller, seine Weine verkosten und dann Weine ab Hof kaufen. Das ist einfach, das gibt mir viel und ich habe die Erinnerungen dann im Glas und ich weiß aber auch genau, was ich für eine Qualität bekomme, was mir schmeckt. Früher war das nicht so, früher habe ich im Supermarkt gekauft. Und jetzt bin ich zuerst in meinem Leben, dadurch, dass ich glaube ich dann irgendwann tatsächlich mal eine Freundin im Veneto hatte und die haben dann auch Weine aus der Toskana gehabt und da gab es dann den Vino Nobile de
De
Montepulciano.
Montepulciano, genau.
Auch Brunello, aber Vino Nobile de Montepulciano, erinnere ich mich schon damals, ist mir aufgefallen, war was anderes. Also da war ich glaube ich noch knapp unter 20 und da habe ich schon gemerkt, oh, das ist was. Und dann im Supermarkt gab es das teilweise auch, aber eben auch Brunello di Montalcino. Und das teilweise so, ja, ich sag mal, austauschbar. Ich habe das als Konsument nicht wirklich, vielleicht habe ich es auch einfach nicht richtig gelesen und wahrgenommen, dass das zwei verschiedene Weine sind. Mittlerweile bin ich dann drauf gekommen, dass ich immer noch nach wie vor Fan von Montepulciano bin. Und Montalcino zum Beispiel bei mir nicht so gut funktioniert. Das ist jetzt natürlich nicht, da ich alle Produzenten schon durchgekostet habe. Aber das scheint an der, ich sag mal, an der Ausrichtung vom See zu liegen. Denn das eine ist, also es ist alles im Süden der Toskana, beziehungsweise im Süden des Chiantis. Und das eine ist quasi rechts vom See, das andere ist links vom See. Ist das richtig? Kann man damit so ein bisschen was anfangen?
Du hast ja nicht gut beschrieben, ja. Es ist Sangiovese, also Vino Nobile di Montepulciano ist immer 80% Sangiovese. Und was vielleicht auch spannend ist, hier, also im Vino Nobile di Montepulciano, wird eben das Sangiovese Brunello Gentile genannt. Also, wenn du mal Brunello Gentile hörst, das ist nichts anderes wie Sangiovese.
Ja, oh, da habe ich gleich noch ein Beispiel. Ja,
Ja,
bitte.
und im Brunello di Montalcino hast du dann eben den Sangiovese Grosso, was ein eigenständiger Klon des Sangioveses dann ist. Also du hast eigentlich, Sangiovese ist das absolut Wichtigste dort im Brunello di Montalcino und im Vino Nobile di Montepulciano mit eben verschiedenen Ausdrucksweisen. Jetzt kommt deine Frage.
Ja, weil wir waren ja jetzt quasi, wir sind immer noch im Landesinneren von der Toskana. Und wenn wir dann Richtung Maremma, also Richtung Meer gehen, Richtung Mittelmeer, Dann kommt eben Maremma und nochmal eine andere, natürlich Mikroklima, ein anderes Mikroklima, eine andere Begebenheit. Früher für mich überhaupt nicht auf dem Schirm gewesen. Wenn mir da mal ein Wein begegnet ist, ist der mir nicht gut in Erinnerung, sagen wir mal, geblieben. Mittlerweile komplett anders. Und auch da ist es so, dass sich ganz oft die Sangiovese-Traube hinterm Wein versteckt, auch zu 100%, aber sie wird anders genannt. Das ist natürlich für uns Verbraucher nicht immer einfach. Und mir ist es sogar in Italien passiert, dass ich den Wein dann kaufen wollte und gesagt habe, ja, das ist doch die Traube, das ist doch aber Sangiovese 100%. Und der, ich sag's jetzt mal, angebliche Sommelier oder auf jeden Fall Weinhändler sagt, nein, 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 das ist seine eigene. Und ich hatte einen Tag vorher vom Winzer gelernt, doch, doch, doch. Das ist Sangiovese. Ich schaue jetzt mal eben schnell, wie sie heißt. Aber wie schaffst
Also
du das, dir
das Thema
sowas alles zu
Synonym,
merken?
ja, das müssen wir lernen. Ich sage immer, das sind Sachen, die musst du halt lernen. Da gibt es eben, vor allem in Spanien, gibt es ja auch für Tempranillo verschiedene Synonyme. Du wirst immer wieder eigenständige Synonyme haben für eine Rebsorte. Und da ist halt eben Brunello Gentile.
Brunello Gentile
Gentile, genau.
ist 100% Sangiovese.
Sangiovese, genau.
Und das ist drin in einem Vino Nobile di Montepulciano oder ist das im
Richtig,
Brunello di
richtig.
Montalcino?
Brunello di Montalcino ist Sangiovese Grosso
Ah,
mit
okay. Und
Doppelsiegfried.
die Traube, die ich jetzt gerade gemeint habe, ist,
Ja?
also es ist ja wie gesagt Sangiovese, also bitte, Entschuldigung, es ist die gleiche Traube, die
Moretti
gleiche Rebsorte, aber sie heißt dann Morellino di Scanzano.
Scanzano. Ja,
Und
richtig.
ist
Ja.
mega, ist aber das gleiche,
Ist
kommt
auch
von der
Sangiovese, ja?
Maremma.
Richtig.
Wusstest du das? Ich
Ja,
nicht.
natürlich. Aber ich hätte es auf die Schnelle, sonst, mir war es jetzt
Ja, wie
nicht
kannst du denn
eingefallen,
alle
aber.
Namen? Also ganz ehrlich, ich war, deswegen machen wir ja die Folge und auch noch eine weitere nächste Woche. Es ist wirklich viel. Also es ist echt viel zu merken.
Ja, weil es sind dann einfach Sachen, die wichtig sind, weil der Endkonsument hört dann immer so viele Sachen und es geht immer um Sangiovese. Und es ist gar nicht so unwichtig, dass wir das jetzt mal besprochen haben, weil auch ich bin oft immer dankbar, wenn ich das höre, weil es gibt immer so viele Synonyme für alles und alles kannst du nicht wissen einfach. Aber du hast vollkommen recht, auch das ist Sangiovese, ja?
Ja, das ist Sangiovese und war dann in der Ausbaustufe Riserva. Und das wäre mir auch noch wichtig, dass wir das zumindest mal von dir so ein bisschen auch erklärt bekommen. Was gibt es denn dann auch für Unterschiede? Dass eben in der Ausbaustufe als Riserva war das dann genau meins. Aber es ist eben kein Chianti Classico, kein Schwarzer Hahn. Der Schwarze Hahn ist auch bitte, ich sag's jetzt mal, alle, die so ticken wie ich, die halt Weine sehen, kaufen, versuchen zu verstehen. Früher hat man vielleicht den immer so an der Banderole vermutet. Ganz oft machen sie das nicht mehr, dass sie den oben an die Banderole geben, sondern sie geben ihn dezenter hinten drauf aufs Etikett, weil sie es eigentlich nicht mehr so plakativ machen wollen und eher, dass die Flasche und das ganze Look and Feel quasi, Corporate Identity toll aussieht und dann ist der schwarze Hahn oben vielleicht störend. Vorne drauf sieht man fast gar nicht mehr, sondern dann dezenter hinten drauf. Und die Wahrscheinlichkeit aber, dass dieser Wein mir besser bekommt, dass man dann eben nicht sagt, ja, das ist so ein Chianti, den ich mal mittags trinke, sondern das ist was Gutes. Die war tatsächlich, muss ich wieder sagen, die Wahrscheinlichkeit war höher, wenn ich in die Ausbaustufe Riserva gegangen bin. Die Würzigkeit, die ein Chianti sonst hat oder hatte als Chianti Classico, die wurde etwas, ja, man merkt schon, ich komme ins Schwärmen. Also sie war einfach für mich betörender als Riserva.
Ja, spannend. Aber bei der Reserva, du hast die Gran Reserva, die am besten schmeckt, oder?
Na, Riserva, ich gebe zu, ich
Ja?
hatte keinen einzigen Gran Reserva, was ich ja eigentlich immer so aus Spanien her schon
Ja,
auch
genau.
favorisiere und schaue, dass ich die kriege. Nein, im Chianti Classico jetzt auch bei allen Winzern, bei denen ich war, war es tatsächlich, gebe ich jetzt hier zu, der Riserva. Und die nächste Stufe, die höhere Stufe, war dann die Gran Selezione.
Genau.
Muss ich tatsächlich sagen, schön. Ist natürlich dann auch eine etwas, ich sag mal, größere Investition oder mittelgroße Investition. Und für mich, ich bin ja jemand, der das auch dann vielleicht jeden Abend zu einem schönen Abendessen oder so. Ich war mit dem Reserva sehr, sehr happy. Und bei der Gran Selezione gibt es ja eben was Neues, was ich wiederum aber durch dich sehr interessant finde. Und zwar das Thema, ich sage es jetzt mal auf Deutsch Ortswein, aber es heißt nicht Ortswein, es heißt Uga, relativ neu in der Toskana, im Chianti Classico, dass es dann auch noch quasi kleinere Gebiete gibt. Wer das Chianti kennt, der wird das sofort verstehen, aber jemand, der da noch nicht hingereist ist, der wird es schwer auseinanderhalten können. Das sagen wir auch oft. Für den sind Ortsweine wirklich schwierig zu begreifen. Aber wenn man da war, natürlich weiß man dann den Unterschied von Rada, von Castellina und so weiter. Weil es halt einfach, ja, ist halt einfach ein anderer Ort, also ein anderer Hügel, wenn man so will. Und das kann man dann mit den Gran Selezione auch noch haben, dass die Gran Selezione UGA zertifiziert oder Ortswein gekennzeichnet sind. Und da wird es dann echt filigran. Das ist vielleicht für Fans, für ein Sommelier wie dich, wenn man jetzt einen Italien-Connoisseur da hat, das macht es dann nochmal spannend. Ich war aber auch bei Reserva sehr happy, sage ich ganz ehrlich.
Das Wahnsinn ist, ich würde sehr gerne das Wort Uga aussprechen, gell? Es heißt Unita Geographic Adjunte. Ich
Ja,
glaube,
und
man spricht es
Adjunte, ich
aus.
habe jetzt
Hast du
immer
Adjunte?
überlegt, ja, haben Sie das jetzt zugefügt oder ist das dazugegeben, also von meinem rudimentären Italienisch? Aber auf jeden Fall ist das ja zusätzlich.
Ja,
Es ist zusätzlich
genau.
dazu eine Möglichkeit, das zu clustern.
Am Ende des Tages kann man einfach, wie auch in Burgund, bei einem Ortswein eine kleinere Herkunft dazuschreiben. Und das
Muss
ist,
man nicht und kann man.
muss man
Genau.
nicht, kann man richtig. Und das ist eben im Barolo, im Barbaresco kann man das machen oder im Chianti Classico. Aber es ist irrsinnig spannend, weil mein Italienisch ist fantastisch. Ich kann nicht einmal das
Du,
aussprechen.
aber wir wissen, was gemeint ist, beziehungsweise ich habe mich eben sehr daran erinnert über das Thema, über das wir uns auch eben kennengelernt haben und auch die Diskussion kann man ja offen sagen zum Thema Ortswein in Österreich. Und da merkt man, dass auch in der Toskana nichts stehen bleibt. Es ist Entwicklung da und die Entwicklung zum einen um Riedenweine, auch das macht es dann wirklich spannend, wenn man dann auf einmal hört, das ist jetzt von der Villa XY, von der Lage. Der Name steht sogar drauf, der Hügel steht drauf, Poggio oder was auch immer steht drauf. Also wenn man sich auskennt, dann kann man wirklich sehr, sehr treffend dann Wein auswählen, wirklich seine Selektion treffen, weil man weiß, das ist einfach genau mein Ding und das gibt es dort jetzt auch. Und was es natürlich, das müssen wir erwähnen, auch gibt, ist der Weg zu Bio. Du hast Brancaia angesprochen. Ich habe Brancaia jetzt zum Beispiel schon länger, jahrelang jetzt getrunken und mir war das nicht aufgefallen, dass die schon biozertifiziert sind vor Covid, also nicht jetzt irgendwie eine neue Welle, neue Bewegung. Das ist etwas, was ich von der Toskana jetzt nicht unbedingt erwartet hatte und zwar nicht wegen der Philosophie, Mentalität oder so, sondern wegen der Größe. Ich habe mir wirklich gedacht, diese Größe umzustellen, muss ja ein Wahnsinnsaufwand sein, ein Kraftakt. Aber mir ist erklärt worden vor Ort, dass, wie auch in Österreich, wie vielleicht an vielen Plätzen dieser Welt, man schon ganz, ganz viel so gemacht hat im Sinne der Natur, weil man gemerkt hat, dass es einfach den Böden tu gut tut und so weiter, hat man eh schon jahrelang, jahrzehntelang in die Richtung gearbeitet und dann hat man den Weg noch gewählt, sich zertifizieren zu lassen. Und das ist jetzt auch nicht nur bei Brancaia, das habe ich auch bei anderen Weingütern erlebt. Das werden wir in der nächsten Folge gerne nächste Woche nochmal besprechen. Aber bei Brancaia muss ich wirklich sagen, hat das dann natürlich ja das ganze Thema rund gemacht. Die wissen, was sie tun. Sie sind auch Marketing-Experten und die Weine sind top aufeinander abgestimmt. Es ist allerdings zum Beispiel nicht so, dass sie das UGA verwenden. Das machen sie nicht. Das passt halt im Moment noch nicht in die Weine oder in die Philosophie. Und sie sind auch nicht nur von einem Hügel, sondern sie haben sowohl Castellina als auch Rada in Chianti. Und ja, aber eben alles Bio. Und ich weiß nicht, ob du das erwartet hast, bevor ich dorthin gereist bin, dass ich so viel auch Bio erleben werde.
Ah ja, es sind sehr viele, also eigentlich sehr viele, einige Weingüter, Castel di Rampolla arbeitet schon seit Ewigkeiten nach biologischen Richtlinien, Brancaia, also da sind schon einige die ein Umdenken haben und die das natürlich, die sehen einfach, dass das nicht unwichtig ist. Ich muss noch ganz kurz zu dem Uga noch was sagen, weil ich glaube, das ist nicht so unwichtig, falls einer das noch nie gehört hat. Es sind insgesamt nur 11 Großlagen, also
Genau.
nicht alle, sondern nur 11 Großlagen, die lese ich jetzt nicht vor, die kann man sich selber raussuchen. 11 Großlagen, die eben klassifiziert sind für eben dieses Thema UGA. Und was auch spannend ist, die Chianti Classico Gran Selezione ist nicht mehr 80% Sangiovese, sondern muss mindestens 90% Sangiovese enthalten. Und die restlichen 10% müssen lokale Rotweinsorten sein, also Canaiolo, Colorino, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon oder Merlot und Syrah haben in einer Gran Selezione nichts mehr zu suchen.
Ah, okay, genau. Und deswegen fiel mir das gerade ein. Du hast ja jetzt quasi die italienischen Trauben aufgeführt.
Richtig.
Und dann gab es noch eine Traube, die mir begegnet ist, die ich gar nicht gehört hatte vorher. Da können wir gerne nächste Woche nochmal zu sprechen. Und zwar Pugnetello. Das ist auch eine lokale, eine autochthone Sorte. Die darf man auch reingeben, habe ich gelernt. Ich glaube, es ist auch richtig. Aber eben nicht einen, was hast du gerade gesagt, Cabernet Sauvignon zum
Genau,
Beispiel.
oder Syrah, genau.
Das heißt, man bekommt mit der Gran Selezione wirklich pures Chianti Classico und kann dann, wenn die Gran Selezione, wenn ein Winzer das möchte und noch Uga draufschreibt, auch wirklich noch sagen, die kommt jetzt aus der kleinen, einer von den 11 kleinen, ja, Unterzonen, Unterklimaten,
Richtig,
wie auch
genau.
immer, ja.
Pugnatello, die Faust, die kleine Faust. Ja, Pugno heißt anscheinend die Faust.
Ah, okay. Ja, du hier. Du Fuchs, so weit war jetzt mein Duolingo-Italienisch-Kurs noch nicht.
Ja, meiner, ich bin ja Sprachen irrsinnig bewandt. Aussprechen kann ich nichts, verstehen tue ich ein bisschen was, aber es ist halt immer, es ist eine Katastrophe.
Ja, aber ich muss wirklich sagen, wenn jetzt irgendjemand noch Vorbehalte hat, in die Toskana oder ins Chianti Classico zu reisen, wegen der Sprache, bitte, Englisch hervorragend, teilweise auch Deutsch, aber Englisch auf einem Top-Niveau, besser als ich es spreche. Warum? Weil natürlich wirklich die Amerikaner, die wissen, wo es schön ist. Also es ist wirklich so, man sieht jeden Tag mindestens ein amerikanisches Pärchen irgendwo auf einem Weingut, wunderschön sitzend, Weine verkosten, das Leben genießen. Das ist einfach, ja, das gehört dazu und deswegen ist auch Sprache, Kommunikation, alles wirklich überhaupt kein Problem. Ich kann es nur empfehlen. Mir hat die Reise extrem geholfen. Auch bei den, ja, muss man sagen, teilweise Vorbehalten, die ich hatte gegenüber Chianti, schlechte Erfahrungen, Qualität nicht auseinanderhalten können und so weiter. Ich bin wirklich sattelfester geworden und muss sagen, es gibt jetzt endlich wieder mehr italienische Weine bei mir zu Hause. Vorher hätte man wirklich sich wundern können, obwohl es das Nachbarland ist, dass ich da so wenig von habe. Ich hatte einfach keine Ahnung. Und jetzt muss ich sagen, im Epizentrum war ich das letzte Mal vor 25 Jahren ungefähr. Da hatte ich einfach auch noch nicht so viel Plan. Jetzt wirklich immer wieder. Werde ich immer, immer wieder tun. Und Chianti Classico jetzt neuerdings. Ich bin Chianti Classico Fan und Maremma. Da kommen wir dann auch
Die
noch dazu.
Maremma werden wir noch machen. Ich muss in eigener Sache noch was sagen. Eines meiner schönsten, die schönste Weinreise, glaube ich, was ich gehabt habe, die war am Weingut Cabanelle. Und jetzt kommt mein lieber Freund, Klaus Fetzner, der uns leider verlassen hat, und der jetzt Geburtstag gehabt hat. Der ist ja nicht der mir das Thema Italien Chianti so richtig beigebracht hat. Und lieber Klaus, danke. Und ja, du bist mein Hero.
Oh wow, wann war das?
Ja, vor 2, 3 Monaten, ja.
Oh, Wahnsinn. Ja, mein Beileid und ich hoffe trotzdem, dass wenn du wieder in die Toskana fährst, ähnliche Erlebnisse, neue Freundschaften und dass du dieses Land so erleben kannst, diese Region, wie ich es getan habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Menschen haben mich sehr begeistert. Die Gastfreundschaft hat mich extrem begeistert. Alles, was man vielleicht so vorher an Bildern im Kopf hat, es wird sowohl positiv bedient als auch mit Authentizität gefüllt. Das ist einfach, ja, deswegen diese Emotionen auch. Ich habe Weingüter wie Jackie wirklich persönlich kennenlernen dürfen, obwohl es da eigentlich gar keine Verkostungen gibt. Ich war bei San Felice, da werden wir auch in der nächsten Woche noch drüber sprechen. Das war so viel Geschichte und auch das Thema Familie, Freundschaft, Liebe, Herz. Also von daher vielen Dank, dass du das auch mit uns geteilt hast. Und ich glaube, wir können in der nächsten Folge da ja daran anknüpfen und einfach wirklich immer wieder schöne italienische Momente, eben genau speziell mit diesem Parade, mit dieser Paraderegion Chianti Classico schaffen. Und bitte legt alle Vorbehalte ab und alles, was ihr in Erinnerung habt, wenn es mal ein schlechter Chianti war, das kann immer passieren. Also dazu sind wir da, dafür haben wir den Podcast mit dir, René, dass wir von dir auch lernen, was wir in Zukunft trinken und auch, dass du es von, ja, wie sagt man, von Mentoren und von Freunden auch wiederum gelernt und gezeigt bekommen hast.
Und wichtig ist, trinkt viel, dann wisst ihr, was euch nicht schmeckt. Und dann trinkt nur mehr das, was euch schmeckt. Und
Richtig.
ganz wichtig ist, über das Wichtigste haben wir nicht gesprochen, bis Deka Florentina. Das werden wir aber das nächste Mal einpacken, weil Chianti ohne Bistecca Florentina ist nur die halbe Sache.
Ja, siehst du, und jetzt haben wir das wieder, dass ich die Folge ja jetzt mit dir mache, nachdem ich dort war. Was habe ich nicht gegessen?
Bistecca Florentina, ist
Bistecca
klar.
Fiorentina habe ich nicht gemacht, aber ich hatte ein tolles Rindfleisch, ein T-Bone Steak aus Umbrien. Aber
Wahnsinn!
das ist halt wieder, weil ich mich nicht auskenne, weil du nicht dabei warst.
Ja.
Dafür haben wir dich. Und in der Zwischenzeit, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt Chianti Classico lieben gelernt wie wir. Und in der nächsten Woche geht es dann zu einigen Winzern ins Detail, in den Weinkeller. Ciao.
Chianti oder Chianti, Hauptsache es wird getrunken. Alles Liebe und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.